Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Verstehen, was im Land zählt. Es zählt die Wirtschaft, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen und in der Wirtschaft eher die Kapitalisten sehen. Wir blicken heute darauf, wie geht's denn der Wirtschaft im Saarland? Und ich freue mich sehr, dass wir wieder in dieser trauten Runde zusammen sind. Herzlich willkommen, lieber Jorgo Chatzimarkakis, und herzlich willkommen, lieber Christoph Hartmann.
Morgen. Guten Morgen.
Christoph, du hast ja im Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Peter Müller genau dieses Ressort verantwortet, nämlich die Wirtschaftspolitik. Christoph, wie geht's denn der Wirtschaft im Saarland heute aus deiner Sicht?
Also bevor ich auf die Frage konkret antworte, möchte ich einen Disclaimer machen. Ich finde es schwierig, wenn man mal im Kabinett gesessen hat, seine Nachfolger oder Nachnachfolger zu kritisieren. Und deswegen möchte ich das hier auch nicht, sondern möchte auf gewisse Dinge einfach hinweisen, ohne mich jetzt auf die konkrete Politik eines einzelnen Politikers oder eines einzelnen Kabinetts zu beziehen. Aber natürlich bin ich ein politischer Mensch und deswegen liegt mir dieses Thema natürlich sehr am Herzen. Ich möchte die Frage mal zurückspielen an euch beide. In den letzten 10 Jahren, das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist überschaubar gewesen. Das haben wir wiederholt mitgekriegt. Aber wenn das Saarland, wenn wir die Wirtschaftswachstumsdaten des Saarlandes vergleichen mit Deutschland in den letzten 10 Jahren, in wie vielen Jahren hat das Saarland über dem Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik Deutschland gelegen?
Ja, wenn du schon so fragst, wahrscheinlich in keinem. Du warst ja auch nicht Wirtschaftsminister.
Thorsten. Unabhängig davon sagt mir mein Bauchgefühl auch in keinem. Aber wenn du so fragst, war es wahrscheinlich doch dreimal der Fall.
Ein einziges Mal war es der Fall. Also 9 Mal lagen wir unten drunter und ein einziges Mal lagen wir oben drüber. Und wenn wir die letzten 15 Jahre nehmen, dann lagen wir 3 Mal oben drüber und 12 Mal unten drunter. Wobei von den letzten 15 Jahren die 2 Mal, die oben drüber waren, zufällig im Jahr 2010 und 2011 waren. Aber das
also als du Wirtschaftsminister warst, um es mal ganz klar zu benennen, ja, das ist doch interessant, eine interessante Botschaft. Schon mal zum Auftakt.
Dass da auch was mit Zufall zusammenhängt und natürlich mit Weltkonjunktur, brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu reden. Aber ich glaube, das zeigt schon was. Der zweite Aspekt, auf den ich kurz mal hinweisen würde, gerne, das ist die Fragestellung des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf. Also zwischen dem Jahr 2010 und dem Jahr 2024 auch wieder, ich glaube, wir müssen immer das Saarland ins Verhältnis setzen zur Bundesrepublik Deutschland. Auch da die Frage an euch. Wie hat sich da das Bruttoinlandsprodukt im Saarland pro Kopf im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland entwickelt?
Ja, wahrscheinlich ähnlich wie das Wachstum, neunmal negativ.
Thorsten?
Ich bin am Überlegen, ob es 9-mal negativ war oder ob da Schwankungen drin waren.
Ja, da sind Schwankungen drin. Ja, nur es geht mir insgesamt auch jetzt hier um die lange Perspektive. Die lange Perspektive ist, um das kurz zu sagen, wir hatten im Jahr 2010 94% des Bruttoinlandsproduktes der Bundesrepublik Deutschland. Also jeder Saarländer hat im Durchschnitt, wenn man das mal sehr einfach sagen darf, 94% von dem produziert, was der Bundesbürger produziert hat.
Durchschnitt, im Durchschnitt, ne?
Im Durchschnitt, natürlich. Im Jahr 2024 sind wir bei 84%.
Also eine Abkopplung.
Ne? Also von 94% gehen wir auf 84% nach unten. Und das ist natürlich im ersten Schritt, weil wir ja vielleicht auch die Dinge übersetzen müssen für die, die nicht so ganz 100% immer sich jeden Tag mit diesen Themen beschäftigen. Das bedeutet ja nicht nur, dass das die Produktion ist, also sowohl was wirklich physische Produktion angeht, sondern auch die Dienstleistung ist. Das bedeutet aber natürlich auch, dass das Auswirkungen hat auf die Fragestellung, was der Saarländer verdient. Also das heißt, am Ende des Tages kann ja ein Unternehmen nur das zahlen, was vorher produziert worden ist und was verkauft worden ist. Und insofern sind natürlich die Einkommen im Saarland auch geringer als die in der Bundesrepublik Deutschland. Und die sind im Vergleich eben auch nach unten gegangen. Also.
Nun muss man aber auch anerkennen, Sondereffekt Luxemburg. Du bist ja selber auch ein Pendler sozusagen. Ich habe eine Zeit lang in Perl an der Mosel ja gewohnt, der Kerl aus Perl, damals der Wahlkampf. Und ich habe festgestellt, in der Zeit, die Brücke wurde, ge also die Autobahn wurde gebaut, plötzlich stiegen die Grundstückspreise und plötzlich zogen immer mehr Menschen quasi nach Deutschland, verdienten aber ihr Geld in Luxemburg. Ich glaube, da gibt es nochmal einen Sondereffekt, den müsste man vielleicht ein- oder ausrechnen und dann kommt man auf ein anderes Grundgehalt, ja, was im Saarland dann doch zugrunde gelegt werden muss. Aber du hast natürlich recht, es gibt eine Entkoppelung von der Entwicklung der Bundesrepublik, die ja sowieso schon nicht ganz aufsteigend war die ganze Zeit, nicht wahr? Also
Genau.
gerade die letzten Jahre. Also und dann nochmal darunter zu liegen, ist tatsächlich ein Negativtrend, muss man ganz klar sehen.
Ja, also wir haben uns die ganze Zeit ja in den vergangenen Jahren über die Wirtschaftsentwicklung der Bundesrepublik Deutschland unterhalten und über Herrn Habeck und darüber, dass er es nicht auf die Kette gekriegt hat, Deutschland irgendwie nach vorne zu bringen. Und wenn das Saarland da nochmal unten drunter liegt, dann zeigt das einfach, wie es der saarländischen Wirtschaft insgesamt geht. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und Jorgo, den Aspekt, den du genannt hast, nämlich die Frage, in welcher Form könnte eine saarländische Wirtschaft und könnten die Saarländer von der Nähe zu Luxemburg profitieren, ist eine sehr spannende. Ich war gerade gestern Abend auf einer Veranstaltung von Ernst & Young Luxemburg, die einen Attractiveness Survey veröffentlicht haben, also die Fragestellung, wie attraktiv ist Luxemburg, die der Politik Dinge ins Stammbuch geschrieben haben, wie Luxemburg noch attraktiver werden kann und die Frage, wie das Saarland auch von dieser Nähe zu Luxemburg viel stärker profitieren könnte, als das heute der Fall ist. Das sollten wir auch in einem der nächsten Podcasts mal besprechen.
Aber grundsätzlich sehen wir ja große Brüche. Also wir haben ja die Abhängigkeit des Saarlandes von bestimmten Branchen immer beschrieben. Wir haben in unserem ersten Podcast ja auch beschrieben, dass uns das durchaus zum Wahlsieg verholfen hat, nicht wahr? Die Frage, wie schnell steigen wir aus der Kohleförderung aus? Und das ist ja ein Prozess, der im letzten Jahrhundert immer stattfand. In den 50er, 60er Jahren kam dann mit der Ansiedlung von Ford der Automobilbau sehr stark ins Saarland. Und eigentlich gibt es solche Wendezeiten, ne? Du musst immer wieder gucken, welche Wirtschaftstrends gehen vorbei, welche neuen kommen. Und wir sind gerade dabei, alle zu verpassen. Nicht wahr? Das ist ja das große Thema, dass es damals gelungen ist, mit dem Automobilbau was reinzuholen. Und dann haben wir aber selber auch politisch den Automobilbau kaputt gemacht. Du hast gerade den Politiker Habeck erwähnt. Ich glaube, manchmal tut man ihm zu sehr Unrecht, dass man alles sozusagen ihm auf die Schultern legt. Vieles davon ist schon durch eine allgemeine Stimmung, die wir in Deutschland, in Europa haben, auch im Saarland, vorher schon kaputt gemacht worden. Die Art und Weise, wie wir mit Verbrennermotoren umgehen, um es mal ganz deutlich zu sagen, ja. Da wurde ja etwas dämonisiert, was, wenn man sich das mal genau anguckt, jetzt kommen die großen Automobilführer und fangen jetzt, wo die Schlacht schon fast vorbei ist und verloren ist, fangen jetzt an zu erzählen, ja, eigentlich ist ja die echte Dekarbonisierung mit der Batterie nicht vorbei. So, diese Debatten haben wir geführt, haben wir über uns herziehen lassen und wundern uns jetzt, dass die ganzen Komponentenhersteller im Saarland, ZF, Bosch, richtig leiden, wie die Hunde leiden, Ford zumacht, weil wir alle auf irgend so einen Trend aufgesprungen sind, Elektromobilität, den es eigentlich nur dort gibt, wo man sich komplett darauf konzentrieren kann mit zehnmal so viel Kraft wie zum Beispiel in China. Das sind Dinge, die wir auch aus dem Saarland nicht gesteuert haben. Also da hat es auch keinen Aufschrei gegeben einer Landesregierung, die da gesagt hat, na, wir stemmen uns jetzt gegen den Trend. Wir sagen im Bundesrat was dagegen. Nein, alle haben es über sich ergehen lassen. Und jetzt erleben wir die Folgen, die Entkoppelung von einem auch europäischen Wachstum. Wenn du die Zahlen jetzt nochmal mit Europa vergleichst, Deutschland ist ja im europäischen Vergleich auch sehr stark negativ betroffen. Und wenn man das jetzt nochmal vergleicht, du hast gerade den direkten Vergleich Saarland-Luxemburg angesprochen, dann ist die Lücke noch viel, viel größer. Da läuft offensichtlich was richtig schief und das kann künftige Generationen sehr stark betreffen, wenn jetzt nicht tatsächlich die Weichen ganz neu gestellt werden.
Ich
Ja,
frage mich
vielleicht
ja,
noch.
Jorgo, ist das ein Thema der Minderheit oder der Mehrheit? Ne? Aus der Medienwissenschaft kennen wir ja die Schweigespirale. Und die sagt ja, dass die Minderheit schreit und glaubt, sie sei in der Mehrheit. Und die Mehrheit schweigt, weil sie glaubt, sie sei in der Minderheit. Also wo kommt diese Dämonisierung des Verbrennermotors denn her? Ist das in der Tat die Mehrheit oder ist es die Minderheit, die uns eine Ideologie aufdrücken will?
Da möchte ich sofort beantworten. Es ist eine ganz klar eine Minderheit, die uns nicht eine Ideologie aufdrücken will, sondern ganz geschickt über nachvollziehbare, man nennt das NGOs und Institute, über Jahre hinweg ganz gezielt diese Dämonisierung aufgebaut hat, sodass junge Menschen heute denken, das ist wirklich so, ne? Die glauben das. Es gibt da einen bestimmten Menschen, der hat das erfunden, der heißt Hal Harvey. Das kann man gerne nachschauen. Hal und dann Harvey mit V und Y. Der hat diese Idee aufgebaut und hat zum Beispiel Elon Musk dazu verholfen, dass er mit europäischen Superkrediten so viel Geld an der Börse verdient, nicht in echt an der Börse verdient, dass er damit nochmal reinvestieren konnte. Also das sind alles Konstrukte. Und die Mehrheit hat sich das aufschwätzen lassen. Die Mehrheit hat sich ergeben. Die Mehrheit hat sich auch nicht gewehrt. Und jetzt sehen wir die Folgen. Das darf uns nicht nochmal passieren. Und das ist einer der spannenden, eines der spannenden Themen dieses Podcasts, wie wir sowas in Zukunft verhindern können.
Ja, Jorgo, vielleicht muss man an der Stelle nochmal für diejenigen, die das nicht 100% wissen, weil sich damit eben nicht in der Form beschäftigen, nochmal ganz kurz erklären, was denn eigentlich der Hintergrund ist. Und der Hintergrund ist ja eigentlich der europäische Zertifikatehandel. Das heißt, 2005 hat ja die EU sich hingestellt und hat gesagt, 2050 soll die EU CO2-neutral sein und hat dabei einen Zertifikatehandel, also ich erkläre das jetzt oder versuche das jetzt mit einfachen Worten zu erklären, hat einen Zertifikatehandel en place gesetzt. Das heißt also, dass die EU sagt, wir stoßen so und so viel CO2 aus und das wird von Jahr zu Jahr reduziert und sind dann im Jahr 2050 bei null. Jeder, der eine Tonne CO2 ausstoßen möchte, braucht dafür ein Zertifikat und hat damit dann natürlich den Anreiz, weil das Zertifikat Geld kostet und je weniger Zertifikate im Markt sind, desto teurer wird jedes Zertifikat. Also wird der Ausstoß jeder Tonne CO2 auf die Dauer, wird es eben teurer. Und deswegen ist der Anreiz da, möglichst schnell CO2-neutral zu werden. Das ist mal grundsätzlich der Hintergrund. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat die EU es dadurch geschafft, 40% weniger CO2 auszustoßen. Bis 2030 wollen wir bei über 60% sein und dann, wie gesagt, 2050 wollen wir dann am Ende bei null sein. 2027 werden die Verbraucherinnen und Verbraucher, die es bisher weniger spüren, es mehr spüren, weil unter anderem beispielsweise der Verkehr mit da reinkommt und deswegen höchstwahrscheinlich auch die Preise für Benzin ab 2027 deutlich ansteigen werden. Also, das heißt, da gibt es einige Punkte, die vor der Tür stehen und wodurch der Druck da ist.
Jetzt muss man dazu sagen, Netto Null, ne? Netto Null bedeutet nicht, dass aus dem Auspuff kein CO2 mehr kommt, sondern wenn ich zum Beispiel mein Fahrzeug mit Biokraftstoffen, die ja nicht fossil sind, sondern die aus dem biologischen Kreislauf genommen werden, wenn man so will, das CO2 wird aus der Atmosphäre herausgenommen und wieder zurück, also Netto Null. Es kommt nicht aus dem Boden. Das ist das spannende Thema hier und das wurde verwechselt. Ja, wenn ich nochmal auf diese NGOs und diese ganzen Institute verweisen darf, in Deutschland ist das Agora Energiewende und Agora Verkehrswende, um das mal genannt zu haben, ja, das, was Herr Greichen auch mit zu verantworten hatte, die haben halt in die Welt gesetzt, ja, es ist nicht nur Netto Null, es ist de facto null, was dann da rauskommt. Deswegen darfst du nur noch Wärmepumpen und nur noch batteriegetriebene Autos haben. Ist Hokolores, ist natürlich völliger Blödsinn, weil es geht um Netto null. Und da sieht man mal, wie sehr dieses Denken, der Zertifikatehandel, der ja grundsätzlich vernünftig ist, hier missbraucht wurde, um eine abstruse Wirtschaftstheorie letztendlich aufzubauen. Wir sehen, was das gebracht hat. Das hat gebracht, um es mal auf den Punkt zu bringen, dass mit der Verteuflung des Verbrenners Investitionen dort nicht mehr stattfanden. Es kam zu dem auch von der EU beschlossenen Verbot, ab 2035 Autos zu bauen, die eben den Verbrenner haben. Dadurch haben die großen Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen anders getroffen. Sie haben versucht, die EU hat versucht, auch Batterieforschung, Batterieförderung zu basteln. Und das ist im Desaster geendet. Wir haben mit dem Thema Northvolt erlebt. Wir haben auch mit S-Volt im Saarland Dinge erlebt, dass entweder die Ansiedlung von chinesischen Industrien nicht immer zustande kommt, die europäische Förderung gar nicht zustande kommt, sodass wir in einer 90-prozentigen Abhängigkeit jetzt sind von chinesischen Batterien. Das ist beim Thema Solar ähnlich. Und dahin hat uns diese ganze, ich sag mal, Dämonisierung getrieben. Jetzt sind wir abhängig, haben keine eigene Produktion, haben Industriepfade verlassen, die uns eigentlich den Arbeitsplatzbestand erhalten hätten. Wir haben Innovationspfade verlassen, die wir hätten haben können. Verbrenner von, ja, natürlich Wasserstoff. Ja, du kannst einen Wasserstoffverbrenner machen. Du kannst aber auch die sogenannten E-Fuels oder biologischen Kraftstoffe nehmen. All das wurde verteufelt. Und hier sehe ich das Problem. Das Saarland muss sich stärker wehren. Es ist ein Standort, der sehr stark von diesen traditionellen Strukturen abhängt. Und deswegen springst du entweder innovationszyklisch in die nächste Stufe. Ja, wir machen hier unser saarländisches Meta und Amazon. Oder aber wir sind innovativ in den laufenden Prozessen. Und da würde ich gerne hin. Sehr innovativ sein, aber dann eben auch die Stimme erheben. Und das fehlt.
Jetzt kommt ja noch ein zweiter Punkt hinzu. Der zweite Punkt ist das grundsätzliche Thema der Elektrifizierung. Und auch das ist ja für jeden klar. Also wenn jetzt morgen nicht mehr die Ölheizung und nicht mehr die Gasheizung funktionieren soll, sondern wir sollen irgendwann über Elektro heizen, Stichwort beispielsweise Wärmepumpe und andere, dann bedeutet das, dass wir viel mehr Strom brauchen, als das heute der Fall ist. Und dazu kommt eine zweite Frage, die den meisten Menschen wahrscheinlich nicht 100% klar ist, nämlich dass das Thema künstliche Intelligenz sehr viel mehr Strom braucht als die bisherige Google-Recherche. Und das führt einfach dazu, dass wir insgesamt sehr, sehr viel mehr Energie in Form von Strom brauchen. Wo kommt das denn her? Wenn wir 2050 CO2-neutral sein wollen, aber wir gleichzeitig sagen, es gibt kein Nuklear und es gibt da nur noch Wasserstoff, wobei das im Saarland können wir nochmal drüber reden. Es gibt nur Wasser, es gibt nur weitere erneuerbare Energien. Wie gehen wir dann mit dem Thema Grundlastfähigkeit? Wie gehen wir dann mit dem Thema Batterie und sonstigen Themen um? Also auch dieses ist für das Saarland ein ganz wesentliches Thema, weil das natürlich dann wieder auch Auswirkungen auf die Industrie hat. Denn, um nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen, wie geht es der saarländischen Wirtschaft? Wir sind deutlich industrielastiger, als das insgesamt die Bundesrepublik Deutschland ist. Das heißt, wir brauchen natürlich insbesondere in der Industrie günstigen Strom, dann, wenn wir den Schritt machen wollen, CO2-neutral zu sein. Und woher kommt der günstige CO2-neutrale Strom?
Der Strom ist ja in Deutschland grundsätzlich zu 60% mittlerweile erneuerbar herstellbar. Das ist super. Das ist eine ganz starke Entwicklung. Die ist auch darauf zurückzuführen, dass wir eben mit dem Energieeinspeisegesetz Maßnahmen getroffen haben, die in die Richtung gehen. War sehr teuer. Aber jetzt ist der Strom trotzdem teurer geworden, auch wenn er erneuerbar hergestellt wird. Warum? Weil unser Netz so klein ist. Wir haben in Zeiten, Entschuldigung, der Überproduktion das Problem, dass wir abregeln müssen. Wir müssen Strom abregeln, Stromzufuhr. Und wir müssen dann das sogenannte Redispatching, man muss also immer die Stromproduzenten, die flexibel sind, das ist vor allem Gas, früher Kohle, jetzt Gaskraftwerk, rauf und runter fahren, je nachdem, wie die Sonne scheint und der Wind weht. Das kostet Geld. Und die Kosten für Redispatching und vor allem für die Abregelung waren in den letzten Jahren, insgesamt die letzten 4 Jahre, fast 6 Milliarden Euro. Das ist so viel Geld, das wird schön versteckt, das wurde von den Wirtschaftsministerien immer schön sozusagen unter den Teppich gekehrt. Und das treibt aber unsere Kosten auch mit hoch. So, zu deiner Frage, wo kriegen wir den Strom her? Also Microsoft hat letzte Woche was Großartiges aus ihrer Sicht angekündigt. Sie haben einen Vertrag mit einem auslaufenden Atomkraftwerk geschlossen in Nord-USA für 20 Jahre, für 20 Gigawatt, circa 20 Milliarden Dollar. Und zwar, weil sie sich sichern wollten, den Strom für ihre Rechenzentren. Das ist also völlig recht. Wir werden eine Verdreifachung, wenn nicht sogar Vervierfachung erleben, der Stromnachfrage durch Rechenzentren. Ein Wahnsinn. Und wohin das führt, haben wir zum Teil in Spanien gesehen. Vor einiger Zeit ist dort ja für mehr als 12 Stunden das Netzwerk ja, ausgefallen. Man streitet sich noch über die Ursache. Aber die Tatsache, dass es so lange brauchte, bis das Netz wieder ans Laufen kommt, 12 Stunden mit sehr hohen Kosten, das ist leicht erklärt. Wenn du einfach nur auf Elektronen setzt und kein, man nennt das ein inertes System, also wenn du im vierten Gang am Berg anfährst, ja, dann hast du ein Problem und das hatten die in Spanien. Zu wenig Moleküle, zu wenig Gas, von mir aus auch Wasserstoff oder Biokraftstoffe im Netz. Und es kommt noch eins dazu. Je mehr wir uns abhängig machen von Solar, Spanien ist stärker Solar als Wind, desto stärker sind wir abhängig von denen, die die Solaranlagen liefern. Da war doch was. Das sind die Chinesen. Auch die gesamte Steuerung über die Software läuft über China und es verdeuten sich die Hinweise darauf, dass hier ja natürlich auch sabotiert wird, dass hier tatsächlich gefummelt wird und wir dadurch unter Druck gesetzt werden. Wir haben uns also über diese, ich sag's noch mal, Ideologie, es muss alles auf Strom und es darf nichts mehr über Verbrenner und über andere Kraftanlagen laufen, haben wir uns eine Situation gebracht, die uns tatsächlich aussetzt in geoökonomischen Zeiten und zurück auf Saarland. Das Saarland ist natürlich noch stärker davon betroffen. Wir haben übrigens Wasserstoff um die Ecke. Das machen wir mal gesondert. Wir haben ja natürlichen Wasserstoff im lothringischen Becken, das auch unsere Stahlversorgung verbessern könnte. Aber da kommen wir gesondert zu. Wir müssen gucken, dass wir eine Mischung aus natürlich Erneuerbaren, aber eben auch Atomstrom vom Nachbarn und möglicherweise eine längere Fortsetzung von Molekülen, also Gas für die Kraftwerke im Saarland sehen werden und müssen das offen ansprechen, nicht einfach die Augen zumachen und Scheuklappen aufsetzen.
Jorge, du hast
Ich
ja gesagt, zurück ins Saarland. Man muss ja erst einmal das große Ganze und die Zusammenhänge verstehen, bevor man das runterbrechen kann auf das Konkrete. Ich probiere es mal ein bisschen zusammenzufassen, damit wir im zweiten Teil dieser Episode nochmal ganz konkret auf das Saarland kommen können. Also, wir haben gelernt, die Industrie im Saarland bleibt tragend. Aber das Wachstum hinkt im Bundesdurchschnitt hinterher. Wir haben gelernt, dass Automobil- und Stahlbranche zentrale Arbeitgeber bleiben, sind jedoch stark im Umbruch. Ich erinnere mich noch an diese Zahlen in der Automobilbranche zum Beispiel. Jeder fünfte Saarländer arbeitet in der Automobilbranche. Das zeigt unsere Abhängigkeit. Deshalb stellt sich ja die Frage, wir reden im Saarland, seit ich mich erinnern kann, immer nur über Strukturwandel. Also gibt es den? Dieser Tage hat der Oppositionsführer Stefan Toscani für die CDU gesagt, die schlechteste Landesregierung, die dieses Land je hatte, und er mache sich Sorgen, ob diese Landesregierung den Strukturwandel überhaupt schaffe. Ich stelle mir die Frage gleichermaßen und frage mich, ist ein Strukturwandel überhaupt zu schaffen und wird der je enden in dieser Region, in der wir leben? Und welche Rolle spielt dabei die Industrie? Welche Rolle spielen dabei Dienstleistungen, neue Branchen, Gesundheit, IT? Das sind jetzt sehr viele Fragen drin, die ich aufgeworfen habe. Ich probiere es mal deshalb zugespitzt. Christoph, wie geht's der Wirtschaft im Saarland heute? Durchwachsen, weil die Industrie schwankt?
Ja, weil die Industrie schwankt und weil die Industrie natürlich wirklich unter Druck ist aus den besagten Gründen, die wir gesagt haben. Und insofern ist natürlich auch die Frage, deswegen lass mich noch einen kurzen Ausflug machen zu der Fragestellung 2045 versus 2050, weil wir haben ja festgehalten, die letzte Bundesregierung, in Klammern idiotischerweise, was von dieser Bundesregierung wieder bestätigt worden ist, dass wir in Deutschland ja schon 2045 CO2-neutral sein wollen. Wir haben ja eben erklärt, was der europäische Zertifikatehandel ist. Was bedeutet das am Ende des Tages? Das bedeutet, dass im europäischen Ausland dann mehr CO2-Zertifikate verbraten werden können. Also das heißt, insgesamt wird genauso viel CO2 ausgestoßen, wie wenn wir 2050 rausgehen würden. Aber die deutsche Wirtschaft ist dadurch deutlich stärker unter Druck und muss 5 Jahre schneller den Strukturwandel hinkriegen. Schöne Grüße an die saarländische Stahlindustrie. So, also das heißt, wir machen uns das Leben selbst schwer auf dieser Ebene. Wir machen uns das Leben selbst schwer, beispielsweise bei der Frage, Jorgerts angesprochen mit dem Thema der künstlichen Intelligenz, wo in Brüssel wir deutlich restriktiver unterwegs sind, als das beispielsweise in China und in Silicon Valley der Fall ist, was die Regulierung an der Stelle angeht. So, und was den Strom angeht. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die ganze Geschichte hin? Man muss natürlich immer vorsichtig sein mit dem Thema, was man aus der Vergangenheit lernt. Aber Strukturwandel kannst du am Ende des Tages nicht aufhalten. Du kannst ihn nur gestalten. Und die Frage ist deswegen, welchen Strukturwandel kannst du wie gestalten? Also was sind die Dinge, die es morgen, was sind die Industriearbeitsplätze und die Dienstleistungsarbeitsplätze, die es morgen überhaupt noch geben wird? Welche kannst du retten? Und ich glaube, dass wir grundsätzlich in Deutschland andere Rahmenbedingungen brauchen, weil wir sind eben in Deutschland nicht mehr so wahnsinnig attraktiv. Wir haben die kürzeste Jahresarbeitszeit in ganz Europa. Wir haben ganz viele Regularien, die schwierig sind. Und wie schaffen wir es dann, in diesem schwierigen Umfeld die Dinge nach vorne zu bringen? Eines der Ideen, die diese Landesregierung ja hat, ist, dass sie sagt, sie will das mit dem Transformationsfonds unterstützen, will den Strukturwandel unterstützen und will investieren. Das kann nur dann funktionieren, wenn, ich sage das jetzt mal betriebswirtschaftlich betrachtet, der Return on Invest größer ist als die Zinsen, die dafür zu zahlen sind. Ja? Also sprich, wenn die Landesregierung 1 Euro aus dem Transformationsfonds investiert, dann muss der Return für die Landesregierung, sprich die Steuereinnahmen, größer sein als die Zinslast, die wir oder unsere Kinder zu tragen haben. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Schulden, die aufgenommen werden, für Investitionen ausgegeben werden, die dann zu Steuereinnahmen führen. Diese Perspektive haben ehrlicherweise die wenigsten Politiker, weil sie im Zweifelsfall sagen, naja, diese Legislaturperiode kriegen wir irgendwie über die Reihe. So, bis dahin wird uns das Wasser nicht oben reinlaufen. Aber damit verschiebe ich natürlich die Probleme nur in die Zukunft. Lange
Und ich
Rede,
muss mir
kurz.
keine Gedanken machen, wo das Geld herkommt, weil es ist ja da.
Genau. Ja, im Zweifelsfalle drucke ich es einfach weiter, dass das eventuell auch zu gewissen Problemen führt. Also schöne Grüße, als die Bundesregierung, die jetzige, auf die Idee gekommen ist, dieses Sondervermögen, was sie da gemacht hat, zu lancieren, um das mal so zu sagen, sind die Zinsen nach oben gegangen. Das heißt, heute muss der durchschnittliche Häuslebauer oder Häuslekäufer im Saarland mehr Zinsen zahlen, weil Herr Merz zur EZB gegangen ist, beziehungsweise zur Bundesbank gegangen ist und Schulden aufgenommen hat. Ja, also wir zahlen das alle jetzt schon zurück.
Ja.
Und Deswegen müssen wir da wirklich anders mit diesen Themen umgehen. Nochmal, ich bin nicht gegen Schulden. Alles wäre Blödsinn. Jeder Unternehmer nimmt Schulden auf, aber er nimmt nur dann, also jeder Unternehmer stimmt nicht ganz, aber Unternehmen nehmen Schulden auf, dann, wenn sie damit eine Investition
Genau.
finanzieren können, die ihnen mehr bringt, als sie ihnen kostet. Und diese Investitionsrechnung müssen wir als Staat eben auch machen.
Und deswegen bin ich auch der absoluten Überzeugung, dass jeder Cent, der jetzt ausgegeben werden wird über diese großen Schulden, die gemacht werden, entweder für Resilienz, für Innovation oder für Nachhaltigkeit ausgegeben werden muss. Ich hatte vor kurzem, bin mit der Co-Chefin der Grünen, der Franziska Brandner aus alter Zeit im Europäischen Parlament, ganz gut befreundet. Und wir hatten ein Gespräch. Da ist sie ist schon in der Opposition. Und ich habe mich bedankt für dieses große Paket, für diese Grundgesetzänderung. Ich habe aber gesagt, ich bin ja auch Vater von 4 Töchtern. Wenn wir jetzt nicht darauf achten, dass das unter diesen Maßgaben Resilienz, habe ich ja beim letzten Podcast auch schon mal verdeutlicht, aber es ist wichtig, Innovation, Nachhaltigkeit tatsächlich ausgegeben wird, dann haben wir ein Problem. Und das wäre auch Maßgabe für die Landesregierung im Saarland. In der Tat. Wie kann das aussehen? Wie haben wir das zu bewerten, dass die Entkoppelung von europäischen, auch von Weltprozessen im Industrieprozess deutlich sichtbar wird? Was können wir dagegen tun? Ich habe einen Vorschlag. Also der Vorschlag wäre, ich bleibe mal beim Thema Rechenzentren, künstliche Intelligenz. Rechenzentren, die suchen ja derzeit Plätze, wo sie günstige CO2-freie Energie, klimaneutrale Energie bekommen, Strom bekommen. Warum? Weil ihre Kunden das versprochen bekommen haben. Also der vegan orientierte, Sojamilch trinkende junge Mensch, der traut dem oder der vertraut dem, was Amazon ihm gesagt hat oder eben Meta und Google, wir sind klimaneutral, also müssen wir das auch nachweisen. Das eröffnet natürlich auch Chancen für einen Standort wie das Saarland, dass man sagt, wir werden jetzt hier in einem Interesse, das übergreifend ist, wir haben die anderen Ansiedlungen nicht geschafft, alles mal auf Rechenzentren setzen und werden gucken, dass wir klimaneutrale Energie hier zusammenbringen. Und jetzt kommt der Punkt. Wir wollen das System steuern. Wir wissen, dass die Solaranlagen aus China kommen. Wir wissen, dass die Software aus USA kommt. Aber wir haben mit unseren Ingenieuren die Chance, aufzupassen, dass wir von den Chinesen mit unserer eigenen Software sozusagen in den Solaranlagen nicht kaputt gemacht werden können. Wir lassen die laufen, die Windkraftanlagen, die Atomkraftanlage in Cattenom. Und wir steuern ein System und schaffen damit Wachstum. Das wäre, glaube ich, etwas, was die nächste Stufe für das Saarland sein könnte. Die Ingenieurskunst nutzen, um auch mit fremden Elementen, aber ein System in der Lage sein, komplett zu steuern. Und das wäre ein Leitbild. Eins der Leitbilder. Aber das muss man anstreben. Man muss das wollen. Man muss entsprechende Ingenieure ins Saarland locken, beziehungsweise sie hier halten, bevor sie woanders hingehen. Und die Zeit ist jetzt.
Ich will nochmal, Thorsten, auf deine Frage auch nochmal mit einer anderen Antwort, mit einer allgemeineren Antwort antworten. Und zwar deswegen, weil es eigentlich so einfach ist, wir es aber nicht im Kopf haben. Also wenn wir Wirtschaftswachstum machen wollen, produzieren wollen, bedeutet das, dass zum Schluss mehr produziert und mehr verkauft werden muss. Ganz einfach. So. Wie schaffen wir es, dass mehr produziert und verkauft wird? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast mehr Input. Das heißt, du hast mehr Leute, die arbeiten. Du hast länger Leute, die länger arbeiten. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, du erhöhst die Produktivität. Das heißt, Bildung, Forschung, Infrastruktur, diese Themen. Also, wie können wir an beiden Enden als Saarland und auch als Bundesrepublik Deutschland die Rahmenbedingungen verändern, so dass mehr Leute arbeiten, so dass die Leute länger arbeiten. Nochmal, wir haben die kürzesten Jahresarbeitszeiten in der ganzen EU, liegt unter anderem daran, weil wir so wahnsinnig hohe Krankheitstage haben im Vergleich zu allen anderen. stellt man sich schon auch wenn das eine unpopular Opinion ist, die Frage, ob die Deutschen so viel kranker sind als alle anderen in Europa. Aber das nur mal nebenbei. Also, denn ich, wie gesagt, ich bin ja in Luxemburg tätig. In Luxemburg hast du im Zweifelsfalle mehr frei, aber du arbeitest trotzdem länger in Luxemburg als in Deutschland. Also, wie schaffst du es, dass mehr Leute arbeiten in Deutschland? Wie schaffst du es, dass die Leute länger arbeiten in Deutschland? Und wie schaffst du es, dass die Leute produktiver sind in Deutschland und im Saarland? Und diese Frage musst du dir als Landesregierung insbesondere stellen. Und dann kommst du von dieser allgemeinen Frage auf die konkreten Maßnahmen, die du tun musst. Aber immer das im Kopf haben. Also, ich habe jetzt letzte Woche von einem Unternehmensführer gehört, der hat in den USA Blumen verkauft und hunderte Millionen Umsatz. Der läuft grundsätzlich durch sein Unternehmen von morgens bis abends und fragt jeden Mitarbeiter, führt das dazu, dass wir mehr Blumen verkaufen? Also wenn jeder Minister, jeder Staatssekretär im Saarland, wenn jeder Beamte im Saarland durch die Gegend laufen würde, führt das dazu, dass wir Produktivität schaffen? Führt das dazu, dass mehr Menschen länger arbeiten? Dass mehr Menschen arbeiten? Wenn diese Frage jeden Tag gestellt werden würde und in jedem Büro eines saarländischen Beamten hängen würde, dann wären wir sicherlich auch schon einen Schritt weiter.
Das ist
Hast du
doch
was?
ein wunderbares Schlusswort für die Frage, wie geht's denn der Wirtschaft im Saarland und was können wir denn davon ableiten? Also werden wir mit ein bisschen Abstand dann mal in den Büros der Ministerien nachschauen, ob diese Zielsetzung dort hängt. Ich bin gerne behilflich, um bei den Büros genau diese Visite zu machen. Lieber Christoph, lieber Jorgo, es gibt sehr viele weitere Themen, die sich aus diesem Gespräch heraus ergeben haben. Wir werden die nach und nach abarbeiten und nehmen jetzt schon mal diesen einen Hinweis mit. Vielleicht will Jorgo noch einmal ergänzen und das Schlusswort für heute führen. Jorgo, was hältst du von Christophs Vorschlag, der ja sehr konkret ist und der ja auch in die Köpfe der Menschen rein muss, weil nur über das Mindset werden wir auch in der Tat diesen Strukturwandel schaffen können.
Ich finde den Vorschlag hervorragend, weil er ja zeigt, worum es am Ende geht. Es geht um, ja, ein Neudeutsch Mindset. Es geht um die Haltung. Ja, wie stehe ich dazu? Dass wir im Saarland, jetzt kommt schwere Kost für dich, Thorsten, dass wir im Saarland tatsächlich aufsteigen können und unerwartet, zeigt ja ein kleiner Fußballverein. Was ich damit sagen möchte, ist, man kann auch unerwartete Dinge aus dem Saarland platzieren und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass das Land ja eigentlich so agil ist. Und ich will jetzt mal positiv aufhören. Von der Grundhaltung der Saarländer, sich nicht unterkriegen zu lassen, ist die Voraussetzung da, diesen Mindset auch umzusetzen. Und ich habe jetzt den Namen dieses Fußballvereins nicht erwähnt, um keine Verletzungen hier zu erzeugen. Aber es geht. Und das müssen wir wollen. Und der Christoph zeigt den Weg, ja.
Wunderbar, vielen Dank. Ich habe das wahrgenommen. Du hast den Namen nicht erwähnt, aber ich finde, Jorgo, die Beschreibung der kleine Fußballverein, der passt auf den ersten FC Saarbrücken gar nicht zu. Ne? Also so klein ist der FC gar nicht. Also vielen Dank für den Hinweis. Und vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss,
bis zum nächsten Mal.